Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Was für turbulente politische Zeiten in unserem Lande. Welche demokratischen Werte werden gerade im Parlament geschichtsvergessen verschlampt? Es ist an der körperlichen Schmerzgrenze mit anzusehen und sich mit anzuhören, wie sich einzelne Bundestagsfraktionen an die in Teilen rechtsradikalen Kräfte heranschleimen, unerträglich. Und das alles mit einer Migrationsdebatte, die so unterkomplex, ungenau wie unmenschlich geführt wird. Und ganz subtil schleicht sich in dieser Auseinandersetzung auch die Respektlosigkeit vor Opfern von Gewalttaten, die schamlose politische Instrumentalisierung von Migrantinnen und den Menschen mit psychischen Erkrankungen. Als ob Letztere alle automatisch und unweigerlich zu Gewalttaten neigen. Interessanterweise habe ich schon in der letzten Podcast-Episode und werde auch in weiteren Folgen das tun, anlässlich des 50. Jubiläums der Psychiatrie-Enquete in diesem Jahr von Debatten im Deutschen Bundestag von damals berichtet, in denen Politikerinnen und Politiker deutlich, ernsthaft, respektvoll und komplex über die Bedarfe von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Diagnosen gesprochen haben. Zugegeben, es waren nur drei Parteien vertreten und das Thema war nicht Migration, sondern die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland, die psychiatrische und psychotherapeutisch-psychosomatische Versorgung der Bevölkerung. Dazu stelle ich ein paar Auszüge der Rede der Bundesministerin für Gesundheit, Antje Huber, SPD, aus der Bundestagsdebatte vom 11. Oktober 1979 ein. Heute möchte ich aber auch über einen offenen Brief an Herrn Merz berichten, der von einer Menge Menschen unterzeichnet wurde, die alle in der Psychiatrie arbeiten oder gearbeitet haben. Dazu habe ich mit Patrick Nieswand, der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, gesprochen, ein Erstunterzeichner dieses Briefes. Es folgen dann einige Gedanken von Ralf Seidel zum Thema, aus einem Gespräch, was ich vor einiger Zeit mit ihm geführt habe. Und am Schluss der heutigen Episode hat sich Bernd Nickbur was ganz Besonderes ausgedacht. Er hat sich umgehört nach der Lieblingsmusik der aktuellen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag. Hier jetzt erstmal einige Aussagen des offenen Briefes an Herrn Merz. Hier nun folgen einige Ausschnitte aus dem offenen Brief an Herrn Merz mit dem Titel »Bitte Nerven bewahren, Herr Merz«. Die Gewalttat von Aschaffenburg hat uns alle zutiefst erschüttert und entsetzt. Zwei unschuldige Menschen sind ums Leben gekommen. Empörung und Schuldzuweisungen folgen. Auch wir sind fassungslos, haben viele Fragen und hoffen auf eine nachdenkliche und nachhaltige Diskussion. Sehr geehrter Herr Merz, als Konsequenz rufen Sie auf, die Grenzen zu schließen, Migranten abzuweisen und abzuschieben, nehmen die Zustimmung der AfD billigend in Kauf. Damit widersprechen Sie Ihrer eigenen Ankündigung nach dem Scheitern der Ampel, als Sie selbst aufriefen, genau das auszuschließen. Warum? Keiner Ihrer aktuellen Vorschläge hätte den schrecklichen Vorfall von Aschaffenburg verhindert. Und weiter? Im Gegenteil, können die durchklingende Pauschalisierung und der massive öffentliche Druck die seelische Situation von Migranten nur verschlimmern. Das mögliche Dilemma der Anlaufstellen ist subtiler, die Balance von Hilfs- und Schutzmaßnahmen immer schwieriger. Viele Fragen sind offen. Wir wehren uns gegen den politischen Missbrauch dieser komplexen Situation. Und dann noch weiter in diesem offenen Brief. Warum, Herr Merz, fordern Sie nicht mehr und noch sorgfältigere psychiatrische und psychotherapeutische Diagnostik für alle Menschen in seelischer Not? Egal welcher Nationalität. Warum fordern Sie nicht nachhaltige Hilfen für alle, die sich an die Psychiatrie wenden? Warum fordern Sie nicht mehr Resonanz für Menschen in existenzieller seelischer Not? Egal, woher Sie kommen und wohin Sie bald gehen. Sie hätten vielleicht nicht die Stimmen der AfD, aber eine große Mehrheit in der deutschen Bevölkerung und vermutlich auch im Bundestag hinter sich. Und dann kommen die Unterzeichner, die Erstunterzeichner. Soweit Auszüge aus dem offenen Brief an Herrn Merz, Den ganzen Brief kann man auch in den Shownotes per Link abrufen. Und nun das Gespräch mit Patrick Nieswand, dem Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, mit dem ich am Donnerstag dieser Woche, also gestern, telefonisch gesprochen habe. Hallo, am Telefon ist Patrick Nieswand, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, der DGSP. Und er ist auch gelernter psychiatrischer Krankenpfleger. Hallo Patrick erstmal, guten Morgen.
Hallo Klaus, guten Morgen. Schön, dich zu hören.
Ja, schön, dass das klappt, Mensch, so kurzfristig. Vielen Dank dafür. Wir wollen heute kurz, aber intensiv in diesen sehr schwierigen politischen und gesellschaftlichen Zeiten in unserer Republik, in denen eine Menge Gestalten ja ziemlich geschichtsvergessenes Verhalten an den Tag legen, finde ich. Wir wollen sprechen speziell über eine Reaktion von in der Psychiatrie Schaffenden auf die Forderungen der CDU/CSU letzte Woche im Bundestag. Herr Merz hatte ja als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat der CDU zusammen mit der FDP und eben mit der AfD so ein Fünf-Punkte-Papier beschlossen und darin seine Vorstellung von Maßnahmen wie zukünftig Einwanderung gestoppt und Straftaten von Migrantinnen, wie zuletzt der Mord eines Kindes und eines Erwachsenen in Aschaffenburg, was ja alles schlimm genug ist, verhindert werden sollen. Jetzt sprechen wir heute miteinander, weil du einer der Unterzeichner eines offenen Briefes an Herrn Merz bist, mit dem schönen Titel, finde ich, Bitte Nerven bewahren, Herr Merz. Wie kam es dazu eigentlich, dass diese Reaktion so schnell entstanden ist? Du hast eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es viele Aktivitäten im Moment so in der Szene vor allen Dingen gibt als Reaktion darauf. Ja, wie nimmst du das wahr? Wie ging das so schnell?
Also grundsätzlich gibt es gerade wirklich viel Reaktion, viel Bedarf, etwas zu schreiben, gegenüber der Politik zu äußern, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen oder psychischen Diagnosen nicht gewalttätiger sind als andere. Da haben wir als DGSP auch schon mal ein Factsheet Gewalt zugemacht. Und das Thema Migration, das greifen wir in unserem Fachausschuss Migration ja auch schon lange auf. Gucken, wie kommen Menschen zu Gesundheitsleistungen überhaupt, die auf der Flucht sind, wie bekommen sie Strafmittler und wie auch ganz spezifische traumasensible Andockungspunkte. Aber jetzt zu dem Schreiben, zu dieser Frage. Also kam Thomas Bock aus Hamburg, Psychologe, ist ja auch sehr bekannt als Reformer. Ja. Der hat mich angefragt, ob ich als Mitunterzeichner zur Verfügung stehe. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, also als Mit-Erstunterzeichner. Er hat ja da viele verschiedene Personen, hochrangige Namen, viele Ärzte aus der Szene, aus der DGPPN, wie Andreas Bechtolf, Andreas Heinz und Nils Grewe vom Dachverband und viele Leute einfach hinter sich versammelt. Nils Pörksen, Hilde Schädel-Deininger und ich denke, das hat einfach eine große Kraft. Es ist jetzt kein Verbändeschreiben. Er wollte halt es schnell machen, nicht erst in die Verbände rein und dieses Abstimmungsprozess, sondern mit Einzelpersonen. Klar, jede Einzelperson steht auch für ihre Verbände, wo sie drin sind. Und ich denke, das ist eine große Basis von Menschen und das ist, glaube ich, sehr wertvoll.
Und das ist ja auch aufgegriffen worden. Also ich habe selber eigentlich über die Taz mitbekommen, die den Brief ja auch veröffentlicht hat, aber auch noch selber was dazu geschrieben hat. Also es scheint ja auch von Medien, zumindest von einigen, auch aufgenommen zu werden. Ne? Jedenfalls habe ich den Eindruck.
Ja, genau, das finde ich sehr wichtig. Die Taz hatte sowieso von Anfang an diesen Punkt, was ist das eigentliche Problem? Also Hilfeleistung für Migranten. Oder was hier auch in dem Brief geschrieben wird, wir brauchen eine bessere, sorgfältige psychiatrische und psychotherapeutische Diagnostik für alle Menschen in seelischer Not, anstatt mit dieser Migrations- und Grenzenzugkeule und Abschreckung darauf zu reagieren. Und gerade das im Deutschlandfunk war auch ein sehr schöner Podcast, wo wir mit dem Reporter auch schon Kontakt aufgenommen haben. Und gerade diese Stimmen müssen stärker werden in dieser allgemeinen politischen Düsternis, die da gerade sich breit macht.
Ja, das ist ja wirklich, da könnte man jetzt noch viele Punkte anführen. Ich will ein bisschen versuchen, auch deine Zeit zu schonen und wir wollen uns so ein bisschen auf diesen Brief konzentrieren. Da bin gerade dabei, ich weiß nicht, ob du da mal reingehört hast, in der letzten Episode hier dieses Podcasts auch und werde das auch in einigen weiteren Episoden noch machen, so dieses 50-jährige Jubiläum der Psychiatrie-Enquete, das ist sowas für die Insider, also für Leute, die nicht aus der Psychiatrie sind, habe ich das nochmal erklärt, werde ich nochmal erklären, auch was sich dahinter verbirgt, aber das jährt sich ja gerade zum 50. Mal und da habe ich nochmal anlässlich dieses Jubiläums mit dem Bundestagsarchiv mich in Verbindung gesetzt, um da in die Funde der alten Debatten im Bundestag mal zu stöbern. Und habe da eben jetzt mal zwei Debatten rausgegriffen, die über diese Enquete, einmal 1970, glaube ich, und einmal 1979. Und was ich jetzt aber eigentlich nur sagen will, es gab ja diese Debatte im Bundestag, jetzt hier aktuell letzte Woche. Klar, das geht da eigentlich um die Migration, aber wie du ja eben auch schon angerissen hast, geht es ja eben auch um die psychosoziale Versorgung dieser Menschen, ja, und damit natürlich auch aller Menschen mit psychischen Erkrankungen, ja, oder so. Das ist ja nicht voneinander zu trennen. Aber interessanterweise waren in diesen alten Debatten war eine sehr ernsthafte, respektvolle und auch sehr komplex über die Bedarfe von Menschen mit psychischen Erkrankungen gesprochen worden. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Also sehr fraktionsübergreifend. Gut, da war natürlich noch nicht die AfD im Bundestag. Das waren also nur die klassischen Parteien da. Noch nicht mal die Grünen waren damals da drin. Aber es war eine sehr respektvolle Diskussion. Und das ist ja weit davon entfernt, was wir jetzt so erleben. Und das ist ja wesentlich aufgeheizter. Glaubst du denn, dass solche offenen Briefe wie der hier Gehör finden? Ob der was bewirkt? Er macht ja häufiger Stellungnahmen als DGSP.
Ja.
Wird Herr Merz diesen Brief lesen?
Also ich glaube, Herr Merz wird es eher an seine Fachpolitiker weitergeben.
Ja.
Für die DGSP ist Psychiatrie ja nicht nur eine Fachdisziplin, sondern die soziale Psychiatrie bedeutet ja auch die gesamte gesellschaftliche Infrastruktur, die Gesundheit erhalten oder nicht krankmachend sein sollte. So,
yeah, yeah.
Das ist ja sehr komplex, aber natürlich sind wir eine Fachdisziplin im Gesundheitsbereich. Genau, da gibt es Fachpolitiker, die sich mehr oder weniger gut auskennen und natürlich haben wir einen guten Zugang zu Kirsten Kappert-Gonter, die immer sehr unterstützend ist für die psychiatrischen Verbände, die selber Psychiaterin ist, wo man auch verstanden wird oder wo man auch Anregungen kriegt, wie man vorgehen soll. Ich glaube, sie als Person und ihre Mitarbeiterin von Knebusch ist eine gute Hilfe und auch die Linken haben zum Beispiel, wenn man die Wahlprogramme jetzt liest, finde ich, da veröffentlichen wir nächste Woche auch eine Synopse zu, haben eigentlich die Linken und die Grünen die tiefgängigsten Positionen zu psychiatrischer Versorgung.
Yeah.
Und das sind auch, die Linken waren auch die einzigen, die uns jetzt auf unsere Wahlanfragen geantwortet
haben. Ja, die ist mir auch aufgefallen. Reichenick, ne, glaube ich, heißt die, eine der Spitzenkandidaten.
Ja, letzte Woche klare Worte.
Ja, Richtung, und auch in dem
CDU.
Genau. Und auch in dem Phoenix-Interview hat sie nochmal speziell gesagt, was notwendig wäre, nämlich die psychosoziale Versorgung zu verbessern, nicht nur an der Stelle. Also das fand ich auch sehr praktisch, praxisbezogen. Das hat mir auch gut gefallen. Ne? Also das heißt, du hast schon den Eindruck, es gibt Kanäle in die aktuelle Politik, die das auch wahrnehmen, dass da Veränderungen notwendig sind nach wie vor in der Versorgung. So habe ich schon den Eindruck, dass du da eher positiv bist. Die Frage ist natürlich, was jetzt im Wechsel ist. Ne? Ich meine, wir werden Bundestagswahl wird ja einen Wechsel bringen. Da ist zu befürchten, sage ich mal so offen.
Ja, also sagen wir mal so, politische Interessenvertretung ist natürlich schwer und mühselig und wir sind ein sehr kleiner Verband. Also unser Spitzenverband ist ja der Paritätische, die auch immer die noch stärkere Kanäle, aber auch also breitere thematisch aufgestellt sind.
Ja.
Aber wenn man sieht, im Koalitionsvertrag stand auch Prüfung des Sanktionsrechts im Maßregelvollzug, was ja auch ein großes Thema der DGSP ist. Und das ist ja, da ist schon was passiert in Bezug auf Reform von Paragraph 64, das Strafgesetzbuch, aber nicht eine wirkliche Reform. Also die Situation im Maßregelvollzug ist nicht wirklich verbessert worden jetzt in der Legislaturperiode. Und wir bleiben dran, wir versuchen Missstände oder Bedarfe zu identifizieren und bringen diese ja noch in die Politik, immer mit konkreten Vorschlägen. Und versuchen dann auch konkret Politiker anzusprechen und zu unseren Tagungen und Veranstaltungen einzuladen.
Noch eine Einschätzung hätte ich gerne von dir. das ist ja jetzt so die psychosoziale Versorgung, nenne ich das mal so. Das ist natürlich, müsste man natürlich ja. viel differenzierter betrachten. Aber die, da in der Debatte geht es ja jetzt eigentlich um Migration und speziell der Menschen, die da sind, um die Versorgung, die psychosoziale Versorgung. Aber das wirft natürlich auch so ein Schlaglicht auf die Versorgung, also die psychosoziale Versorgung aller Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland. Ist das eine Chance jetzt oder glaubst du, da vermischen sich dann auch wieder die Dinge, was so das Thema Gewalt und psychische Erkrankung angeht? Siehst du da auch eine Chance, dass man vielleicht doch noch mal mehr auf die Versorgung jetzt aller psychisch erkrankten Menschen schaut?
Ja, das ist sehr schwierig. Also die Medien, wie die berichten, finde ich ja eher, die machen ja die ganze Anti-Stigma-Arbeit kaputt durch diese einseitige. Psychisch kranker Afghane macht einen Straftat oder der Straftäter von Aschaffenburg muss in die Psychiatrie. Also so eine Aussage schon. Ja, also was heißt das? Also Menschen gehen in eine psychiatrische Klinik, um dort Hilfe zu holen, um sich helfen zu lassen. Ja. Und muss in die Psychiatrie, finde ich schon ein ganz schrecklicher Ausdruck. Und da müssen wir immer wieder bei dieser Sprache andocken und ob das eine Chance ist. Ich hoffe doch, dass es eine Chance ist. Wir haben vielfältige Herausforderungen wie den Fachkräftemangel, klamme Kommunen und wir müssen dranbleiben, jetzt gerade für die Rechte der Menschen einzustehen und weiter für eine bessere Versorgung zu kämpfen, wobei es jetzt wirklich eine schwierige Zeit ist.
Ja. Aber ich meine, wir beide sind ja auch lange genug so in dem Bereich tätig, nenne ich es jetzt mal seriös, dass wir auch wissen, also das muss ja ohnehin einen sehr langen Atem haben. Wenn ich mich beschäftige mit 50. Jubiläum der Psychiatrie-Enquete, dann hat es alleine von dem ersten Aufriss 1970 bis zur Debatte im Bundestag, wo die damalige Regierung Stellung genommen hat, 9 Jahre gedauert. Ne? Alleine nur, um diesen Berichte und Analyse sozusagen zu diskutieren. Und dann erst haben die ersten Modellprogramme eingesetzt. Und wir sind ja heute auch noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, ist alles supi, ne? Ist alles bestens. Ne? Ja. Aber ich finde trotzdem, gerade in diesen Zeiten, ich habe auch Post von anderen Leuten bekommen, die sagen, also man muss da jetzt auch, die Leute müssen sich auch zusammentun, die eben ähnliche Ideen haben und ähnliche Gedanken haben, um ja sich selber auch zu schützen und zu sagen, da geht jetzt nicht alles den Bach runter, sondern wir müssen einfach da dranbleiben, wie du sagst. Ne? Du sagst ja, man muss auch auf die Sprache achten und all diese Dinge. Das ist schon eine Herausforderung, aber es gibt auch keinen anderen Weg, finde ich. Ne? Also es stillzuhalten ist viel zu gefährlich, finde ich. Ruhig zu sein.
Ja, und wir müssen auch, finde ich, so positive Aspekte hervorheben. Also es hat sich ja seit der Enquete viel entwickelt, sind viele verschiedene Dienste aufgebaut worden. Und was in der Enquete noch gar nicht Thema war, ist Partizipation, Beteiligung von Menschen als Genesungsbereiter, Ex-In, wo dann gerade so solche Menschen, Reformer wie Thomas Bock, so viel erreicht haben und wir also überhaupt in den Themen, in dem Bereich, echt, das ist weit auszubauen, aber das stehen wir jetzt ganz woanders als vor 20 Jahren. Das ist ja auch toll, dass so viele Menschen als Genesungsbegleiter einfach mit tätig sind, in therapeutischen Teams tätig sind. Und
Ist ein Quantensprung.
Immer mehr eine Normalität darstellt und daran sollten wir auch weiterarbeiten.
Ja, ganz genau. Okay, hör mal, ich wollte und bin ja froh, dass das hier überhaupt zustande gekommen ist. Also du hast gerne die Möglichkeit, noch irgendwie Dinge zu sagen, aber ich will es auch nicht über die Zeit rausdehnen. Ja. Hast du noch einen Gedanken, den du noch unterbringen willst jetzt in diesem Zusammenhang?
Ich hoffe einfach, dass wir als Verbände und als Fachleute weiter kooperativ miteinander sind, weiter zusammenarbeiten, auch wenn wir teilweise jetzt über Maßregelvollzug unser Transformationspapier untereinander verschiedene Meinungen haben, fair und auf Augenhöhe austauscht und wir uns dann nicht die Politik als Vorbild nehmen, die dann so tiefe Gräben zwischen sich ziehen. Und das haben wir gerade bei diesen Diskussionen auch jetzt um Zwangsvermeidung, dann Ausweitung von ärztlichen Zwangsmaßnahmen in den ambulanten Bereich, ambulante Behandlungsweise, diese Themen, die lassen auch so tiefe Gräben entstehen und die sind auch ganz schwierig und wir werden weiter immer für eine psychiatrische Versorgung ohne Zwang oder mit sehr wenig Zwang uns einsetzen, aber da hoffe ich auch, dass wir weiterhin stark an einem Strang ziehen, also über die Verbände und über die Berufsgruppen und im Trialog hinweg. So, das ist schon so, finde ich sehr wichtig. Und dafür stehen wir auch bei der DGSP mit unseren ganzen Veranstaltungen. Ja, bieten wir da tolle Foren an.
Ja, so, das war
ein Werbeblock.
Ja, es war der Werbeblock, aber richtig und wichtig, genau. Ja, hör mal, dann danke ich dir sehr, sehr für diese kurzfristige Zustandekommen.
Bitte, gern geschehen.
Und ich sag mal so, bitte die Nerven bewahren, ne? Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen Herr Merz und seine Mitstreiter, aber.
Genau, die müssen.
Ja, vielleicht auch Herr Habeck und Herr Scholz und die, weil deren Begründung gegen die Dinge. Maßnahmen sind ja eher immer so rechtsbasiert. Warum? Wir müssen doch hier helfen, den Menschen auf der Flucht. Wir haben doch auch einen historischen Auftrag, unser Asylgesetz gesehen. Das hat ja einen Grund, dass wir die haben.
Also,
Menschen mit jüdischem Hintergrund haben kein Asyl irgendwo gefunden. Und diese Werte sollte die Politik auch mutiger sein zu vertreten und nicht nur. Das ist nicht EU-rechtskonform.
Ja, das ist
vielleicht richtig, aber wir müssen auch die Menschen mitnehmen und ihre Herzen.
Ja, ganz genau. Wir haben in dem Podcast, der ja morgen erscheinen wird, diese Episode, immer Musik drin. Und mein Kollege, der die Musikbeiträge macht, der hat sich mal die Musikvorlieben der momentanen Spitzenkandidaten vorgenommen und wird dazu was sagen, so nach dem Motto, da wo Lieder gesungen werden, oder wie heißt dieses Wort, da lass dich nieder oder so ähnlich. Da kann man ganz gespannt drauf sein. Aber da geht's ja auch, wie du richtig sagst, es geht um die Werte eigentlich, die dahinter stecken Patrick, vielen Dank dafür und jetzt mache ich aus. Und jetzt noch eine Einordnung von Ralf Seidel aus einem Gespräch, was ich in diesem Podcast mit ihm vor einiger Zeit geführt habe. Er ist auch ein Unterzeichner dieses Briefes, dieses offenen Briefes an Herrn Merz. Damals habe ich mit ihm unter anderem über eine nicht stattfindende Diskussion in der Gesellschaft über das Phänomen psychische Krankheit gesprochen. Ich lasse euch noch mal ein paar kurze Passagen seiner Gedanken dazu hören.
Wenn man die Psychiatriegeschichte anschaut, aus meiner Sicht ist die Psychiatrie ein Kind der Aufklärung. Früher war der Mensch sozusagen untertan und dann war er auf einmal selbstständig, also auf sich selbst gestellt. Und mit diesem Selbstständigsein ist dieser Mensch oder sind manche Menschen eben sich auch ihrer Defizite bewusst geworden, dass sie eben nicht mehr so alleine ihr Leben bewältigen könnten. Und daraus ist eine Professionalisierung dieses Defizits entstanden, unter dem Deckmantel ist vielleicht nicht so schön gesagt, das klingt schon sehr nach Foucault oder was, also unter dem Dach, sagen wir, der Medizin. Das hätte man vielleicht auch anders machen können, aber die Psychologie war damals ja auch noch nicht selbstständig, war ja eher damals noch ein Teil der Philosophie, wenn man so will. Also so die Spezialisierung hat es ja so, der Beginn war ja um 1800 herum. 1803 hat Reil sein Lehrbuch geschrieben, die Rhapsodien, wo das Wort Psychiatrie zum ersten Mal vorkam. Und es gab aus meiner Sicht immer ganz eindrucksvolle humanistische Bewegungen im Umgang mit psychisch Kranken. Und dann gab es aber immer wieder, wenn so Massenphänomene wie etwa die Verstädterung, die Industrialisierung und sowas aufgetreten sind und wenn auf einmal viel mehr Leute da waren, die nicht zur Rente kamen, wenn auch ökonomische Probleme aufgetreten sind, dann ist auch aus meiner Sicht ein Verlust an Humanität aufgetreten. Und dann kamen wieder Gegenbewegungen, wie um 1900 rum gab es ja eine Irrenrechtsbewegung, weil man eben den Psychiatern nicht mehr getraut hat und den Juristen. Die Einweisungen sind relativ willkürlich. Schon damals gab es sowas Ähnliches um 1897 wie eine Enquete. Also im Reichstag hat man diskutiert über die Rechte der Irren. Und ich glaube, dass es im Moment nicht so sehr gut um die Psychiatrie bestellt ist, auch ob die ökonomischen Bedingungen nicht so sind. Und was mich im Moment spricht da aber irgendwie, ob das was Eigenes von mir selber ist, nur ich habe das Gefühl, eigentlich die Psychiatrie ist gar nicht im Gespräch. Also die Probleme des Wahnsinns, also der Psychosen, der schweren Psychosen, die interessieren im Moment überhaupt die Gesellschaft nicht. Und sie haben auch, die Gesellschaft hat auch gar nicht den Mut, das überhaupt anzusprechen, dass es sowas wie Wahnsinn gibt. Also wirklich, dass einer meint, der Kant hat sich damit toll beschäftigt. Ich komme jetzt zu etwas vielleicht noch viel heiklerem. Mich wundert, dass zum Beispiel bei dieser Geschichte, dieser schrecklichen Geschichte in Hanau, man aber nicht auch gefragt hat, was war denn im Kopf dieses Menschen? Natürlich war der Antisemit und Rassist und das kann aber zusammen, aber was war sonst noch in seinem Kopf? Dass das überhaupt im Moment kaum interessiert, das könnte man als Psychiater sagen, ist ja ganz schön, kommen wir gut weg dabei. Aber die Frage wird gar nicht gestellt und ich habe Angst oder sagen wir besser Sorge, dass wenn man diese Fragen nicht auch wirklich sich diesen Fragen stellt, ja, was das in der Zukunft bedeutet für die, nicht für die schicken psychisch Kranken. Also da habe ich überhaupt keine Sorge im Moment. Da wird es immer mehr Therapeuten geben und da wird immer mehr gewisse Hilfen geben. Aber für die armen, schwachen, chronisch Kranken und richtig in die richtige Psychose kommen. Ich hatte mal einen Patienten, der meinte, er muss den liebsten Menschen, den er hatte, an Ostern opfern, weil es ihm, Sie kennen das, weil eine Stimme ihm das gesagt hat. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass man im Moment sich mit dieser Tiefe der Psychosen und der Psychiatrie überhaupt nicht wirklich interessiert. Und welche Folgen hat das dann? Ja. Führt es dazu, dass man irgendwann wieder sagt, naja gut, die sind ja vielleicht gar nicht so wichtig und ich, im Moment bin ich skeptisch, wohin das geht.
Aber dass ich Sie so richtig verstehe, dass Sie denken, es hilft am Ende, wenn das Thema bleibt oder ist, auch öffentlich Thema ist, was bedeutet denn, ich sage jetzt mal Wahnsinn oder Verrücktheit, ja. Was bedeutet das oder wie sehen wir das heute als Gesellschaft, dass darüber eine Auseinandersetzung erfolgen soll, weil sonst die Gefahr viel größer ist, nämlich, dass die gar keine Rolle spielen?
Also das ist irgendwo, ja, also ich sehe zumindest, vielleicht sehe ich das zu kritisch, ich bin auch, jetzt am Wochenende war in dieser philosophischen Radio die Frage, ein Philosoph, war ein gutes Gespräch mit dem Wiebeke, was ist der Mensch? Ja gut, manchmal frage ich mich, dann wird so überlegt, der Mensch kann Begriffe bilden, kann sich selbst in Frage stellen und solche Dinge. Es ist auch nur der Mensch, der wahnsinnig werden kann. Rinderwahnsinn ist Blödsinn. Rinder, natürlich können Tiere auch verhaltensgestört sein, aber über diese Störung selber nachzudenken und sich dann nochmal in Frage zu stellen, das macht, zeichnet eigentlich nur den Menschen aus. Und wenn man das so, aus meiner Sicht wird das im Moment einfach nicht ernst genommen. Und da sehe ich eine Gefahr. Ich sehe aber andererseits auch, dass es immer wieder dann, wenn man die Geschichte betrachtet, Phasen gegeben hat, wo man sich dann wieder dessen besonnen hat, was psychisch krank sein bedeutet, auch als im humanistischen Sinn. Und das ist dann auch wieder ja, positive Bewegung gegeben hat. Aber irgendwann kommt man dann doch wieder, oder uns ist es so gegangen, eben dann auch zu diesen generellen Fragen zurück. Ich habe da jetzt vielleicht sehr weit ausgeholt, aber es bewegt mich wirklich sehr, diese Frage. Vor allen Dingen, weil ich mich ja auch mit der Psychiatrie im Nationalsozialismus sehr auseinandergesetzt habe und mich immer gefragt habe, wie kann sowas kommen und kann es halt auch wiederkommen.
So, nun folgt in dieser Mammutausgabe heute noch ein Ausschnitt der Rede von der Ministerin Antje Huber, SPD, aus der Debatte über den Bericht zur Lage der Psychiatrie und der Stellungnahme der damaligen sozialliberalen Regierung dazu. Diese Rede war am 11. Oktober 1979 im Deutschen Bundestag.
Das Wort hat Frau Bundesminister Huber.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Krankheit ist seit je eines der großen Themen der Menschheit gewesen. Und mit Nachdruck sind immer neue Mittel und Wege gesucht worden, auch irrationale, um Leid, Ängste, Existenzbedrohung abzuwenden oder doch zu mildern. Diese in langer Zeit entwickelte, im Großen und Ganzen positive Bilanz gilt nicht für die psychischen Erkrankungen und die Geisteskrankheiten. Die Geschichte der Psychiatrie ist von Unwissenheit, Angst, Vorurteilen und Hilflosigkeit bestimmt, von historischen Prozessen wie der Säkularisation, wie der Aufklärung geprägt und, wie uns allen deutlich in Erinnerung, mit Exzessen wie in unserer jüngsten Vergangenheit beladen. Der Ausgliederung der geistig Kranken, ihrer Isolierung in leerstehenden Seuchenhäusern nach dem Rückgang von Lepra und Pest im Mittelalter folgte die gemeinsame Unterbringung mit Kriminellen, Bettlern, Landstreichern, Dirnen, aber auch mit politisch Unbequemen und mit Leuten, die man abschieben wollte im 17. Jahrhundert. Diese Abstempelung als Randgruppe der Gesellschaft ist ebenso Teil dieser traurigen Geschichte wie die Gründung von Tollhäusern und Asylen, die man damals schon deshalb als Fortschritt betrachtete, weil man hier Geisteskranke von Strafgefangenen trennte. Die Anstaltsgründungen des 19. Jahrhunderts schlossen sich an und sie haben sich bis in die Gegenwart erhalten. Und das alles als Folge einer tragischen Verkennung von Krankheit und von den richtigen Ansätzen, sie zu behandeln und zu heilen. Es war ein weiter Weg von der Verwahrpsychiatrie mit dem Einsperren der Irren über deren gezielte Isolierung bis hin zur modernen Behandlungspsychiatrie mit offener Tür. Fortwirkende gesellschaftliche Vorurteile, Mangel an geeigneten Einrichtungen und Fachkräften behinderten eine zeitgemäße Behandlung, aber auch dann noch in unserem Land, als unser Erkenntnisstand über die alten Methoden schon längst hinausgewachsen war. Und so kam es, dass der Deutsche Bundestag im Sommer 1971 beschloss, eine Enquete über die Lage der Psychiatrie erstellen zu lassen. Und an ihr haben 140 Experten über 4 Jahre lang mitgewirkt. Sie haben uns nicht nur die Situation beschrieben, sondern sie haben uns vor allem auch dargelegt, nach welchen Prinzipien und in welcher Weise eine moderne Versorgung aufgebaut werden sollte. Mit der Erarbeitung der Enquete kam zweifelsohne Bewegung in einen Gesundheitssektor, der über das tägliche Leben und über das Schicksal von 600.000 Menschen entscheidet. In allen Ländern ist inzwischen mit der Modernisierung der Krankenhäuser begonnen worden. Die stark belegten Zimmer wurden abgebaut, neue Behandlungsformen gesucht und praktiziert. Und die durchschnittliche Verweildauer, und das ist sicher eine interessante Zahl, ist in den letzten 7 Jahren, zwischen 70 also und 1977, von 296 auf 190 Tage reduziert worden. Wenn trotzdem eine große deutsche Wochenzeitung im vergangenen Jahr ihren Bericht über die Lage der Psychiatrie überschrieb, die Gesellschaft der harten Herzen, so wird daraus zweierlei deutlich. Dass wir hier trotz aller Bemühungen noch Nachholbedarf haben und eine humane, moderne Versorgung ihrer vollen Verwirklichung noch harrt. Und zum anderen, dass das Schicksal der kranken Menschen zweifelsohne nicht allein von den Einrichtungen abhängt, sondern auch von der Bereitwilligkeit der Mitmenschen, auch der Familien, Hilfestellung zu leisten und sich lösbare Probleme nicht durch Abschieben zu entziehen. Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme zur Psychiatrie-Enquete ausdrücklich betont, dass es ein wichtiges Ziel ihrer Politik ist, immer noch bestehende Diskriminierung der psychisch Kranken und Behinderten gegenüber den körperlich Kranken zu beseitigen. Und das heißt, dass es hier einer großen Überzeugungsarbeit bedarf, damit schließlich alle einsehen, dass auch die psychische Krankheit eine Krankheit ist, die jeden treffen kann, die behandelbar und heilbar ist und nicht den Anspruch eines Menschen aufhebt, auch als Patient wie ein Mensch behandelt zu werden und alle möglichen Hilfen und Chancen zu erhalten. Wir haben heute mehr Grund denn je, uns um diese Gruppe kranker Mitmenschen zu kümmern. Es kann ja nicht ausgeschlossen werden und ist eher wahrscheinlich, meine Damen und Herren, dass wir selbst durch die Lebensbedingungen, die wir geschaffen haben, Ursachen verstärkt oder ausgelöst haben, auf denen die psychischen Krankheiten beruhen. Das bedeutet, dass wir bei der Suche nach den eigentlichen krankmachenden Faktoren tiefer schürfen müssen, als es heute vielfach geschieht. Solche Faktoren sind zum Beispiel bestimmte unmenschliche Wohnformen, die Entfremdung am Arbeitsplatz in einer hochtechnisierten Arbeitswelt, Folgen auch der Verstädterung, der Zerstörung der Umwelt und die Aufhebung wichtiger sozialer Gruppen wie Nachbarschaft oder Großfamilie. Und zu diesen Ursachen gehören auch Umstände, die die lebendige Kommunikation im engeren, im engsten Lebensbereich, also in Familie und Nachbarschaft, stören oder zum Erliegen bringen. Und hier, denke ich, muss man erinnern an Einsamkeit und Verlassenheit. Die Bundesregierung hat sich in ihrer Stellungnahme hinter das Konzept der Sachverständigen gestellt, die gemeindenahe, nicht diskriminierende, bedarfsgerechte, umfassende und gut koordinierte Versorgung empfohlen haben. Sie hat auf der Grundlage des Zwischenberichts der Sachverständigenkommission in 12 Modellvorhaben in 7 Ländern wichtige Fragen der Versorgung, der Finanzierung, Kooperation, Organisation bis hin zur möglichen Selbsthilfe auf Umsetzung der Reformen die Praxis abgeklopft. Die Psychiatrie in unserem Lande, darin sind wir, glaube ich, alle einig, muss humaner werden. Und dies ist eine Forderung an uns alle, nicht nur an die Ärzte, an die Psychotherapeuten, an Bauträger und Heimpersonal, sondern auch an uns. Und die Bundesregierung sagt deutlich, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen will. Nun sollen die Modelle, die neuen, umfassenderen, auch wie die Enquete verlangt, gemeindenah, vorrangig ambulant und teilstationär sein. Und die Kranken sollen in die Nähe ihrer Gemeinschaft kommen und in der Nähe ihrer alten Gemeinschaft bleiben. Sie sollen ein möglichst normales Leben führen und günstigere Heilungsaussichten dadurch haben. Die Modelle werden zurzeit von uns mit den Ländern erörtert. Sinn dieser Modelle ist es vor allem, den Anteil der stationär behandelten Patienten zu reduzieren. Es handelt sich hier um Bereiche, meine Damen und Herren, in der keine oder ganz wenig Erfahrung bis jetzt vorliegt, besonders im komplementären rehabilitativen Bereich. Dies wird daher ein schwieriger Erfahrungsprozess werden und wir sind durchaus für konstruktive Kritik offen und dankbar. Um durch Ausbau der ambulanten, komplementären und rehabilitativen Einrichtungen und Dienste psychisch Kranke und Behinderte bei adäquater Versorgung im Verband der Familie, also im Verband der Gesellschaft zu haben und Schritt für Schritt die stationäre Versorgung zu reduzieren und auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken, bedarf es nicht nur einer zusätzlichen Anzahl an Therapeuten, sondern darüber hinaus an Fachpersonal ganz unterschiedlicher Qualifikationsstufen. Bei der Frage der Finanzierung dreht es sich nicht allein um das Wieviel, sondern auch um Wie, um das Wie. Die Bundesregierung ist sich darum im Klaren, dass der in der Nazizeit eingeführte Halbierungserlass, von dem hier heute schon die Rede war, der die Kosten für die psychisch Kranken je zur Hälfte den Krankenkassen und zur anderen Hälfte dem Sozialhilfeträger anlastet, in der Praxis zwar überwiegend schon durch andere Regelungen abgelöst ist, aber dennoch durch sein Fortbestehen eine Diskriminierung der psychisch Kranken darstellt. Die Bundesregierung hat deshalb in ihrer Stellungnahme zur Enquete zugesichert, dass dem Deutschen Bundestag in dieser Legislaturperiode im Rahmen eines Gesetzentwurfs die Abschaffung des Halbierungserlasses vorgeschlagen werden wird. Aber der Halbierungserlass muss und wird entfallen. Ebenfalls hat die Bundesregierung ihre Absicht bekundet, den § 13 des Bundeszentralregistergesetzes zu streichen und darauf zu achten, dass ähnliche diskriminierende Regelungen in Zukunft nicht mehr sich ausbilden. Aus all den Bemühungen, meine Damen und Herren, wird deutlich, dass die Bundesregierung in diesem reformbedürftigen Bereich alle Anstrengungen unternimmt und auch künftig unternehmen wird, den psychisch Kranken endlich so zu stellen wie andere Kranke auch. Jede Diskriminierung zu beseitigen und ihm Behandlungsmöglichkeiten und Chancen zu geben, die bei der Natur seines Leidens zweierlei versprechen, mehr Humanität, aber auch mehr Erfolg. Mit den aufgezeigten neuen Wegen, ich betone neuen Wegen, hat die Bundesregierung das Kernstück der Reform ins Auge gefasst. Es sollen auch Möglichkeiten eröffnet werden für jene Familien, die, indem sie ihre Angehörigen bei sich zu Hause pflegen, heute oft schwere Last tragen, durchaus der Hilfe solcher Einrichtungen bedürfen, die als Tag- oder Nachtkliniken oder als ambulante Dienste wohnungsnah, gemeindenah heißt ja auch wohnungsnah, in Anspruch genommen werden können und Hilfe bieten können. Andererseits muss ich sagen, wenn das Ziel, die stationäre Behandlung zu reduzieren, erreicht wird, wird auch mehr Fürsorge und Humanität von Menschen verlangt werden müssen, deren Angehörige bislang, weil so entfernt von ihrem alten Lebenskreis, wichtige Heilungschancen beraubt waren und nun wieder näher kommen sollen. Hier ist eine große Aufgabe der Gesellschaft, die sich daran messen lassen muss, dass alle staatlichen Ebenen das ihre und mehr tun als in der Vergangenheit. Denn die Gemeinden sind auch gefordert mit der Schaffung von Begegnungszentren zum Beispiel. Aber die staatlichen Ebenen allein, meine Damen und Herren, werden nicht genug bewirken, wenn es nicht Menschen gibt, die in den Einrichtungen, in Familien, in Verbänden, in ehrenamtlicher Arbeit sich um ihre kranken Mitmenschen kümmern, deren Schicksal früher grauenvoll war und auch heute noch nicht sehr chancenreich ist. Die Bundesregierung hält auch die Zeit für ein neues, mutiges Vorgehen gekommen und bietet dazu im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Hilfen an. Eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft in einem sozialen Rechtsstaat muss sich daran messen lassen, wie bereit sie ist, sich um die Schwachen solidarisch zu kümmern. Und zu diesen gehören auch und ganz besonders die psychisch Kranken.
Bevor nun Bernd Nickbur das Wort hat und über den Musikgeschmack der aktuellen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten plaudert, verabschiede ich mich schon mal für heute. Alle Informationen und Links zu dieser Episode stehen in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Adele.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder, sagt der Volksmund. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn ich ausgehend von unserem heutigen Thema versucht habe zu recherchieren, welche Musik einige unserer wichtigsten Politiker hören und mögen. Ich gehe ohne Wertung einfach alphabetisch vor und fange daher mit Robert Habeck an. Er hat mal gesagt, dass die Musik bei ihm zu Hause von seinen Söhnen bestimmt wird und daher viel Rap zu hören ist. Er persönlich ist mit Talking Heads, U2 und anderer 80er-Jahre-Musik aufgewachsen. Rio Reiser mag er wohl auch. Und das ist für einen grünen Politiker ja fast Pflicht oder, sagen wir mal, nachvollziehbar.
Wenn niemand bei dir ist und du denkst, dass keiner dich sucht und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest.
Kommen wir zu Friedrich Merz. Er sagt, auch heute hört er immer noch die Stones. Was verständlich und nachvollziehbar ist, Merz ist ja auch ein paar Jahre älter als Habeck. Lieblingssong ist übrigens Honky Tonk Women. Und die Doors hat er gerne gehört. Die erste Platte, die er sich gekauft hat, war allerdings Abbey Road von den Beatles, sagte Merz dem Tagesspiegel vor einigen Jahren. Und seine Vinylplatten hat er auch immer noch. Und den Plattenspieler dazu, auf dem er gern mal die Doors hört. Weiter mit Olaf Scholz, der nach eigener Aussage einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack hat, aber am häufigsten Jazz hört.
Musik.
So, kommen wir zu Alice Weidel. Sie tanzt gern, mag Techno und hat mal gesagt, dass sie auf den Song Power von MIA steht oder Mia. Im Netz gibt es ganz lustige Clips von Frau Weidel, die sich zu Musik bewegt. Don't you wanna tell me if you gonna put down your armor, promise no more drama. Cut my hands, I say I'm no Dalai Lama. Cut my hands, say I'm no Obama. I'm no Osama, Monsanto Pharma. I don't drink no soda, I believe in karma. They try to shut me down, I still got the power. Christian Lindner mag Jean-Michel Jarres Elektropop. Sarah Wagenknecht unterliegt wohl, weil sie im Saarland lebt, französischem Einfluss und mag Chansons von Moustaki, Jacques Brel und dergleichen.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles temps.
Heidi Rechenek, Gruppenvorsitzende der Linken im Bundestag, ist Metal-Fan und Headbangerin. Zumindest auf Partys, wie sie im Interview mit dem WDR erklärte. Wie gesagt, böse Menschen haben keine Lieder. Aber was schert mich der Volksmund? Nichts Klassisches dabei. Jedenfalls keine klassische Musik. Was immer das zu bedeuten hat. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.